Und sich dann noch mit Andersartigkeit zu beschäftigen, fällt dann zunehmend schwer, weil es auch, und das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, das versuche ich in Seminaren auch immer wieder zu zeigen, das ist ganz schön anstrengend. Also wir brauchen sehr viel Energie, wir müssen sehr viel Bereitschaft mitbringen, uns auf diese Welt noch einzulassen. Und da, glaube ich, sind wir eher in der Zwischenzeit so unterwegs, dass wir den einfachen Weg wählen, dass wir den zusätzlichen Energieaufwand eher scheuen und dann vielleicht sagen, oh nee, komm, keine Lust auf die Auseinandersetzung oder das ist mir jetzt zu umständlich, das ist mir zu unbequem.
Liebe Hanna, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks.
Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich riesig, da zu sein.
Ich freue mich auf unsere Begegnung, denn du sagst mit Worten von Martin Buber, alles wirkliche Leben ist Begegnung.
Ja, der Martin Buber, das war ein Religionsphilosoph, an dem orientiere ich mich viel bei meiner Arbeit. Und der hat genau das beschrieben, nämlich dass das Leben und das wahre und das wirkliche Leben daraus besteht, dass wir einander begegnen. Und das ist vielleicht mal so die erste Frage, die man klären kann, finde ich spannend, zumindest wenn ich mit Menschen im Gespräch bin. Was ist überhaupt eine Begegnung? Ist das ein Telefonat, ein Treffen miteinander? Ist das ein Austausch? Ist das eine Diskussion? Und das Schöne ist, dass wir da jetzt schon ganz zu Beginn, du wirst merken, ich gehe da ein bisschen tiefer rein in die sprachlichen Facetten auch von solchen Begrifflichkeiten. In dem Wort Begegnung steckt das Wort gegen. Das ist erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, weil man denkt, eine Begegnung ist doch was Schönes, da arbeitet man doch nicht gegeneinander. Und doch ist eben dieses Gegen ein Zeichen davon, dass wir uns mit dem anderen auseinandersetzen. Ja, also gegen im Sinne von, es findet eine Beschäftigung mit dem anderen statt. Wir setzen uns mit dem anderen auseinander, auf ein Aufeinanderprallen von zwei Welten gewissermaßen.
Ja, und wo ist die Herausforderung dabei? Sich auf die andere Welt einzulassen, die andere Welt zu verstehen, die andere Welt anzunehmen?
Es gibt eigentlich zwei Hürden. Das eine ist die Bereitschaft, sich auf den anderen einzulassen. Das, glaube ich, ist schon in unserer Zeit heute schwierig, weil wir so viele andere Dinge im Kopf haben. Und jetzt gibt es noch eine zweite Stufe und das ist die eigentliche Herausforderung, finde ich, dass wir uns auf das andere am anderen einstellen. Ja, also nicht nur das, was wir gemeinsam haben, das ist oft leicht, wenn wir die gleichen Hobbys haben, die gleichen Interessen, dann fällt uns das leicht, uns miteinander auseinanderzusetzen, weil wir uns ja dafür sowieso interessieren und neugierig sind. Wenn wir jetzt aber so ganz andere Meinungen haben, vielleicht ganz andere Parteien wählen, ganz andere Fußballvereine unterstützen, ganz andere Werte vielleicht auch haben, dann ist das schon schwieriger, sich auf den anderen einzulassen, weil wir dann sehr schnell in Muster fallen, die uns nicht ganz so gut tun in der Begegnung.
Spürst du den Unterschied? Ich meine, du beschäftigst dich länger mit dem Thema. Wenn wir jetzt die letzten 10 Jahre reflektieren, hast du das Gefühl, die Akzeptanz des anderen an dem anderen ist gesunken?
Also ich kann es dir nicht wissenschaftlich darlegen. Ich kann nur aus einer Erfahrung sprechen und vielleicht so ein bisschen die anekdotische Evidenz so aus meinem eigenen persönlichen Erleben und Umfeld. Und da glaube ich einfach, dass die Zeit, in der wir leben, die so ein bisschen eine grundsätzliche Hektik ja auch mitbringen, eine grundsätzliche Schnelligkeit. Wir stehen alle sehr unter Druck, wir sind gestresst, wir haben mit Blick auf die Welt vielleicht auch gewisse Ängste. Und sich dann noch mit Andersartigkeit zu beschäftigen, fällt dann zunehmend schwer, weil es auch, und das gehört leider auch zur Wahrheit dazu, das versuche ich in Seminaren auch immer wieder zu zeigen, das ist ganz schön anstrengend. Also wir brauchen sehr viel Energie, wir müssen sehr viel Bereitschaft mitbringen, uns auf diese Welt noch einzulassen. Und da, glaube ich, sind wir eher in der Zwischenzeit so unterwegs, dass wir den einfachen Weg wählen, dass wir den zusätzlichen Energieaufwand eher scheuen und dann vielleicht sagen, oh nee, komm, keine Lust auf die Auseinandersetzung oder das ist mir jetzt zu umständlich, das ist mir zu unbequem. Und dann lassen wir es entweder oder wir gehen halt gerade dann in den Widerstand. Beides ist nicht so dienlich.
Und ich glaube, unter Unsicherheit tendiert der Mensch sowieso zum Bekannten und weniger zum Unbekannten. Dadurch ist es vielleicht diese leichte Polarisierung, wobei ich glaube, die Untersuchungen zeigen auf, dass durch Corona und diese relativ starke Spaltung man tatsächlich jetzt weniger Bereitschaft vorweist, sich auf den anderen aus der Perspektive unterschiedlicher Meinungen einzulassen.
Also die Corona-Zeit, so ungern wir uns auch an sie erinnern, ist eigentlich ein schönes passendes Beispiel, wo genau das passiert ist, wo wir diese Unterschiede im menschlichen Miteinander, in der Meinung auch, die wir hatten, gar nicht mehr nur als Meinung stehen lassen konnten und einfach sagen zum Beispiel, ich bin für das Impfen, der andere ist gegen das Impfen, der eine ist dafür, mehr für die Gesellschaft zu tun, und dann war der andere eben plötzlich der Egoist. Und da haben wir nicht mehr geschafft, das zu differenzieren, zu sagen, das ist doch vielleicht meine Freundin oder mein Freund und er oder sie hat diese und jene Meinung. Und dann zu sagen, auch wenn die sich vielleicht auch diametral unterscheiden, können wir uns doch trotzdem gern haben. Und das ist uns nicht mehr so gut gelungen, leider.
Wie gehst du damit um? Ich meine, wenn du jetzt in eine Begegnung hineingerätst, wo du merkst, dass das eine aufgeladene emotionale Stimmung herrscht und auch nicht deine Meinung geteilt wird. Ja. Was ist deine positive Reaktion drauf?
Also vielleicht vorweg, um das ein bisschen zu framen, mir gelingt das nicht immer. Das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung oder auch wenn ich mit Menschen spreche und von den vielen Fehltritten und von den vielen Respektlosigkeiten, auch die mir selbst passieren im Alltag, spreche, dann ist oft die Erwartung, oh, dir passiert es noch, du trainierst doch, du lehrst doch diese Inhalte, und die Wahrheit ist, mir passiert es die ganze Zeit. Also auch mit meinen Kindern, mit meinem Mann, also gerade im Familienalltag finde ich, das ist sowieso, manchmal sage ich ein bisschen zwischen Spaß und Ernst, ist so der Endgegner. Ja, also wenn man das mit den Kindern und mit der Partnerschaft hinbekommt, ist das schon, dann hat man es geschafft. Worauf ich hinaus will, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe kürzlich mit einem Geschäftsführer gesprochen, das ist aus dem privaten Umfeld, ein Freund von uns. Und der hat eine Meinung zum Thema Führung vertreten, die ich nicht so besonders teile und die in mir im ersten Moment einen gewissen Widerstand ausgelöst hat. Er hat nämlich gesagt, das sei ganz wichtig, dass man eine gewisse Härte den Mitarbeitenden gegenüber zeigt und dass man auch durchgreift und dass man Ansagen macht und durchaus auch mal kontrollieren muss, sonst machen die ja, was sie wollen, sonst tanzen die einem auf der Nase rum. Und der hat jetzt von diesen Themen Wertschätzung, Respekt, die Dinge, für die ich, so hoffe ich, stehe, die mir am Herzen liegen, die hat er jetzt vielleicht eher so ein bisschen abfällig behandelt. So. Und der erste Impuls, den ich da habe, ist natürlich, ich möchte ihm jetzt sagen, warum diese Themen wichtig sind. Ja, warum ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe Unternehmen erfolgreich macht und Teams voranbringt. Und diesen Impuls, den anderen jetzt belehren zu wollen, weil wir ja ganz offensichtlich eine andere Meinung dazu haben, diesem Impuls zu widerstehen, das ist, glaube ich, ein gutes Rezept dafür in Begegnungen, dass wir nicht sofort in die Konfrontation gehen. Und meine Lösung war dann in dem Moment, und da ist es mir tatsächlich gelungen, dass ich ihn dann gefragt habe, wie er zu dieser Meinung kommt, warum er glaubt, dass diese Härte so besonders wichtig ist und dass dieses Durchgreifen Teams erfolgreich macht. Und er hat mir dann von Geschichten aus seiner Vergangenheit erzählt, wo er das Gegenteil mal ausprobiert hat, wo er also sehr, sehr leicht mit den Leuten umgegangen ist und sie immer nach ihren Bedürfnissen gefragt hat und sehr viel Beteiligung auch zugelassen hat. Und hinterher ist dann eben im Unternehmen das Chaos ausgebrochen und keiner wusste mehr, wofür ist er zuständig, was sind eigentlich die Aufgabenbereiche. Und er hat dann sozusagen das Chaos, das durch dieses wertschätzende Miteinander entstanden ist, hat er eben ausbaden müssen. So. Unabhängig, ob das jetzt echte Wertschätzung war, er hat es zumindest damit in Verbindung gebracht und hat jetzt seine Konsequenzen daraus gezogen im Sinne einer Meinung, die er jetzt dazu hat. Und dafür kann man Verständnis aufbringen. Also man kann Verständnis dafür aufbringen, dass jemand bestimmte Erfahrungen gemacht hat und jetzt zu einer bestimmten Position kommt. Und gleichzeitig kann ich sagen, ich stimme damit nicht überein. Also das sind eben zwei Dinge. Ich kann dem anderen das Gefühl und das Signal geben, dass das durchaus nachvollziehbar ist, was er oder sie glaubt und für richtig hält, und kann gleichermaßen sagen, dass ich auch noch andere Argumente habe, die vielleicht für etwas, für einen anderen Weg sprechen.
Sehr, sehr nachvollziehbar. Ich glaube, deswegen haben wir zwei Ohren und einen Mund, um vielleicht zuerst mehr zuzuhören und nicht zu schnell zu den Don't jump to conclusion too early. Ja, in diesem Kontext kann ich das verstehen. Du hast ja mal eine Studie zitiert, die mehrere Tausende von Verhandlungen untersucht hat und wo es eine klare Korrelation zwischen dem Verhandlungserfolg und der Anzahl der offenen Fragen festzustellen war. Und es war unglaublich beängstigend zu sehen, dass bei 16% der Verhandlungen gar keine offene Frage gestellt wurde. Ja, und dass die scheiterten. Und was du hier gemacht hast, ist der Versuch zu verstehen, was er darunter versteht, ja, in seine Mokassinen sozusagen zu schlüpfen und zu verstehen, was ihn bewegt, zu so einem Urteil zu kommen.
Ja. Ja, und das Spannende in dieser Studie, die ist recht aktuell aus dem letzten Jahr, da wurden tatsächlich gar keine Fragen gestellt. Also nicht nur wenige Fragen, es wurden gar keine Fragen gestellt. Und jetzt überlegt man sich einfach mal eine Situation im Vertrieb oder in der Verhandlung oder wenn man etwas verkaufen möchte, jemanden von einem eigenen Produkt oder von einer Dienstleistung überzeugen möchte und man weiß gar nichts über den anderen. Dann wird es natürlich schwierig, individuelle Lösungen anzubieten. Dann ist man sehr schnell in so einer Einstellung und auch in so einem Redemodus, dass man dem anderen einfach mal alles präsentiert, was man so hat. Ja, das ist die ganze Produktpalette, das bieten wir alles an und das führen wir dann auch aus und haben viele Argumente und Vorteile, die sich daraus ergeben. Und wir wissen aber überhaupt nicht, was ist überhaupt für den anderen spannend. Also das ist sowohl aus einer Perspektive der Überzeugungsarbeit, der rhetorischen Überzeugungsarbeit wichtig, diese Fragen zu stellen. Und es ist auch auf einer zwischenmenschlichen Begegnungsebene wichtig, Fragen zu stellen, weil wir damit eben dem anderen signalisieren, dass wir eine Offenheit mitbringen für das, wie er oder sie die Welt sieht. Und das ist leider so selten geworden. Wir gehen durch die Welt und wir belehren andere Menschen. Wir zeigen ihnen, wie es richtig geht. Wir zeigen ihnen, wo sie halt noch nicht zur Vernunft gekommen sind, wo sie noch nicht die richtigen Ideen verfolgen, wo sie noch nicht einen originellen Job haben, den man halt in der heutigen Zeit hat. Also wir sind sehr viel mit Antworten unterwegs und leider sehr wenig mit Fragen.
Und bei Fragen ist das eigentlich auch eine Kunst. Ja, wenn man diese Kunst sehr gut beherrschen möchte, welche Fragen würdest du empfehlen? Und vielleicht gibt es deine eigene Empfehlung und Tricks, wie man besonders gut fragt.
Also das ist eine Frage, die ich häufig gefragt bekomme, weil ich den Menschen sage, ihr müsst mehr Fragen stellen, ne, in verschiedenen Trainingssituationen. Und dann sagen sie, ja, was ist denn eine gute Frage? Und ich bin sehr anspruchslos, muss ich dir sagen, was eine gute Frage angeht. Ich habe nur ein wichtiges Kriterium. Ich stelle bitte nur dann Fragen, wenn ich an der Antwort interessiert bin. Das wäre mir wichtig, weil eine Frage, das ist meine Interpretation davon, ist ein Versprechen zuzuhören. Wenn ich eine Frage stelle, dann möchte ich doch bitte dem anderen auch signalisieren, dass die Antwort mich interessiert und dass ich eine Bereitschaft mitbringe zuzuhören. Und ich glaube, wenn wir Dinge fragen, die wir wirklich erfahren möchten, wo wir überlegen, was ist jetzt wichtig für mich zu wissen, um etwas einordnen zu können oder um das beste Produkt anbieten zu können oder um eine besonders starke Beziehung aufzubauen, dann stellen wir automatisch gute Fragen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, wenn wir uns für die Antwort nicht interessieren, dann können wir noch so gute Fragen stellen. Die stehen dann vielleicht in einem Rhetorikratgeber drin oder die stehen in einem Protokoll drin, das zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel aus letzter Woche, ich bin im Moment viel am Reisen, viel in Hotels und letzte Woche, ich fahre viel mit der Bahn und da passieren ja leider sehr viele Missgeschicke auch. Und letzte Woche kam ich in Frankfurt in einem Hotel an und dann hat mich die Rezeptionistin begrüßt. Herzlich willkommen, Frau Panides, wie war denn Ihre Anreise? Hat sie gefragt. Und das ist ja eine schöne Frage so zum Einstieg. Man interessiert sich für den anderen. Und dann habe ich ihr, ich habe es kurz gefasst und habe gesagt, oh je, heute war es leider nicht ganz so gut. Ich hatte 2,5 Stunden Verspätung. Jetzt bin ich doch ziemlich geschafft, wie ich hier ankomme. Und ihre Reaktion war dann, dass sie mir meine Zimmerkarte gegeben hat, sagte, sie haben Zimmer 213, vorne links ist der Aufzug, 2. Etage. Und hat sie mir erklärt, wann es Frühstück gibt. Habe ich gedacht, okay, also offenbar war die Frage vorgesehen in ihrem Protokoll oder in ihrem Ablauf, aber die Antwort hat sie gar nicht interessiert. Also so dieses echte Interesse, etwas über jemanden zu erfahren, das wäre für mich eine ganz wichtige Qualität einer guten Frage.
Das ist auch anstrengend. Das heißt, man hat natürlich einen ganz anderen Informationsfluss im Kopf, wenn du dich so für die Menschen interessierst. Damit muss man umgehen können, auch die Bereitschaft aufzeigen. Ich meine, René Bourbonus sagt, du musst bereit sein, den anderen Menschen zu sehen.
Ja.
Und das ist gar nicht so trivial.
So, und jetzt kommt noch dazu in unserer Zeit, weil die auch so schnelllebig ist und wir so viele Termine haben und so hektisch durch den Alltag gehen, da ist eine Frage auch ein gewisses Risiko. Fragen sind ein Risiko. Ich gebe dir ein Beispiel dafür. Ich plädiere dafür und spreche häufig mit Menschen und sage, wie wäre es, wenn ihr euer Umfeld mal wieder fragt, wie es diesen Menschen geht, mit denen ihr da so zu tun habt, bei der Arbeit, im familiären Umfeld. Stellt doch mal wieder die Frage, wie geht es dir eigentlich? Und dann bekomme ich zu hören, und das ist jetzt kein Spaß, das ist die Realität, dass die Menschen sagen, ich weiß ja gar nicht, wie lange die Antwort geht. Ich weiß doch gar nicht, wenn ich diese Frage stelle, ob da vielleicht mal jemand dabei ist, beispielsweise bei der Arbeit, eine Kollegin, ein Kollege, der dann auf diese Frage antwortet, du, im Moment geht's mir gar nicht gut. Ich habe da privat ein paar Schwierigkeiten, beruflich läuft's auch nicht bei mir. Und dann gucke ich auf die Uhr und denke, Mist, jetzt habe ich das zwischen zwei Terminen kurz fragen wollen, um Interesse zu signalisieren. Aber jetzt merke ich, die Antwort dauert viel länger, als ich das mir gedacht habe. Und das bringt mich jetzt plötzlich in eine Bredouille. Und weil wir diese Antwort nicht mehr absehen können, wir können die Länge und die Tiefe von Antworten nicht absehen, verzichten wir häufig auf das Fragenstellen. Das ist sehr schade.
Und in diesem Kontext sprichst du immer wieder von der kognitiven Empathie. Was ist eine kognitive Empathie, Hanna?
Also ich spreche sehr viel von Empathie und Empathie deshalb, ich habe da ein Beispiel aus dem privaten Umfeld, warum die so wichtig ist. Es gibt in der Kommunikation, in der Philosophie eine sogenannte goldene Regel. Die hast du ganz sicher auch schon gehört. Und die heißt, wir sollen andere Menschen
Jesus
so behandeln.
Zurückzuführen.
Ja, genau. Genau, kommt aus dem religiösen Umfeld. Die wurde dann weiterentwickelt von der Philosophie und heißt eben, man solle andere Menschen so behandeln, wie man selbst gerne behandelt werden möchte. Und das machen auch sehr viele Menschen. Das machen sogar zu viele Menschen aus meiner Erfahrung, weil wir eine kleine Schwierigkeit haben mit dieser Regel. Sie ist nämlich im Grunde das Gegenteil. Ich überspitze es jetzt ganz bewusst ein bisschen. Sie ist das Gegenteil von Empathie. Wenn ich nämlich mein Gegenüber so behandle, wie es für mich passen würde, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, dass die Kommunikation eher misslingt oder dass wir aneinander vorbeireden, weil wir ja gar nicht wissen, was für die andere Person gerade wichtig ist. Ich gebe dir ein Beispiel aus dem privaten Umfeld mit meinem Mann. Wir haben häufig die Situation, dass ich abends von der Reise oder von der Arbeit nach Hause komme und über meinen Tag sprechen möchte. Ja? Und dann fange ich an zu reden und erzähle, was ist gut gelaufen heute, was ist vielleicht auch nicht so gut gelaufen. Und mein Mann hat eine Eigenart beim Zuhören. Ich sag mir, die macht mich wahnsinnig, ja. Also er hat folgende Eigenschaft. Er bietet mir unmittelbar, nachdem ich gesprochen habe, Ratschläge, Lösungen, Ideen an für das, was ich ihm da aufgezeigt habe, was vielleicht in meinem Leben gerade eine Herausforderung ist. Oder
an gilt für viele Männer, nicht nur für deinen Ehemann, glaube ich.
Das ist so, und vielleicht kannst du das dann so nachempfinden, dass du ja derjenige bist, der helfen möchte in dem Moment. Du möchtest ja Lösungen anbieten, weil du siehst, da hat jemand ein Problem. Du willst Lösungen anbieten und bist dadurch natürlich auch ein angenehmer Gesprächspartner, ein guter Zuhörer. Jetzt kommt die Schwierigkeit an der Geschichte. Ich brauche gar keine Lösungen. Ich will die auch gar nicht hören. Ich will auch keine Ratschläge oder Tipps bekommen. Ich möchte einfach nur darüber sprechen. So, und jetzt habe ich das meinem Mann wir sind jetzt fast 16 Jahre verheiratet, irgendwann dann mal auch gesagt. Das ist abstrus genug, dass man so lange wartet, um solche Gespräche zu führen. Und dann sagt er was Spannendes, weil im Grunde hat er diese goldene Regel angewendet. Er sagte, also erstmal konnte er nicht verstehen, dass man über Probleme spricht und nicht an einer Lösung interessiert ist. Das war schon mal außerhalb des Verständlichen. Und dann sagt er, wenn ich einem Freund von einem Problem erzählen würde, dann würde ich doch wollen, dass der mir eine Lösung anbietet. Deswegen sag ich's doch. Und mit diesem Satz, den er da gesagt hat, wurde mir klar, wie tricky diese goldene Regel ist, weil er hat sie ja genau umgesetzt. Er hat mich ja so behandelt, wie es für ihn gepasst hätte. Er hat sich also die Frage gestellt, wenn ich in der Situation wäre und das jemandem erzählen würde, dann würde ich doch dies und jenes wollen. So, und jetzt ist die Schwierigkeit, diese Frage an der Stelle, die bringt uns überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, sie führt uns in eine Sackgasse, weil es darum gar nicht geht. Es geht nicht darum, was für ihn passen würde. Es geht darum, was für mich in der Situation passt. Und dafür brauche ich, du hast es gesagt, dafür brauche ich Empathie. Dafür muss ich mal überlegen, vielleicht auch kognitiv, was braucht denn die Person, mit der ich es gerade zu tun habe in diesem Moment, unabhängig von dem, was ich brauche. Und das ist eine schwierige Frage, weil wir in so ein Muster zurückfallen, dass wir automatisch von uns selbst ausgehen. Oder, das wäre so ein bisschen eine weiterentwickelte Form, wir spekulieren dann. Ah, was könnte sie oder er brauchen? Ich überlege mal, ja, das könnte ja passen. Und deswegen würde ich dafür plädieren, diese goldene Regel so ein bisschen weiterzuentwickeln, zu einer goldenen Regel 2.0. Das wäre meine Idee. Und die würde dann lauten, wir müssen andere Menschen so behandeln, wie sie behandelt werden wollen.
Ja.
Und dafür muss ich, wir haben es gerade schon angesprochen, dafür muss ich vielleicht auch mal Fragen stellen. Ja? Und dafür muss ich, weil ich gerade die Verantwortung spüre, meinen Mann so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen wieder, dafür muss ich auch formulieren, was ich brauche. Also zur Kommunikation und zu einer guten Begegnung gehören ja zwei Parteien mindestens. So, und jetzt kann ich ja nicht verlangen von meinem Mann, das machen wir gerne, dass der ja wissen muss, was ich brauche. Ja, so nach dem Motto, wenn du mich wirklich lieben würdest, wenn du wirklich Interesse an mir hättest und mal die letzten Jahre zugehört hättest, dann wüsstest du jetzt, was ich brauche. Mhm. Und in der Kommunikation ist es eben so, dass nichts selbstverständlich ist und nichts doch einfach klar sein muss. Wir müssen auch ein bisschen mehr in die Gewohnheit kommen, auszusprechen und zu formulieren, was wir uns vom anderen wünschen.
Ich mag auch die goldene Regel 3.0. Kennst du die?
Oh, nein.
Das gilt für die Begegnung mit sich selbst. Oh. Behandle dich so, wie du die anderen behandelst. Weil wir manchmal uns so schlecht behandeln, wie wir es nie zutrauen würden, einen anderen zu behandeln. Dein innerer Kritiker zerreißt dich manchmal so sehr und das würdest du nie erlauben, in diesem Ton mit jemandem anderen zu sprechen.
Ja. Ich darf vielleicht ein ganz kurzes Beispiel dazu bringen, auch zu dem Thema Anerkennung von sich selbst. Ich war letzte Woche bei einer Kundenveranstaltung von Porsche, war ich eingeladen als Rednerin. Und du hast gerade schon René Bourbonus angesprochen. Wir arbeiten ja zusammen, wir sind beide bei Comunico. Und er war letztes Jahr dort als Redner. Und ich hatte noch einen Kollegen dabei, Dennis Eitekin, ist ein Bundesliga-Schiedsrichter. Mhm. Und wir haben dort beide einen Vortrag gehalten. Und als ich morgens losgefahren bin zu dieser Veranstaltung, hat mich meine Tochter gefragt, wo ich hinfahre. Das macht sie häufig, weil wie gesagt, ich bin doch dann irgendwie auch häufig unterwegs. Und dann habe ich ihr von dieser Veranstaltung erzählt und habe gesagt, boah, da sprechen so tolle Menschen immer, das ist so eine tolle Kundenveranstaltung, so ein toller Kunde. Und letztes Jahr hat René dort gesprochen und die Masa. Und dann habe ich aufgezählt, wer da alles ist und der Dennis spricht heute. Und dann sagt meine Tochter irgendwann, Mama, wann fängst du eigentlich an, mir zu erzählen, warum du dort eingeladen wurdest? Und das hat mir so ein bisschen zumindest in dem Moment die Augen geöffnet, dass wir andere Menschen auf ein Podest stellen und sagen, die sind so toll, das sind unsere Vorbilder, das sind Idole. Und das kann ja auch stimmen. Das ist ja, finde ich, schön, wenn man so über andere Menschen spricht. Nur 3.0 wäre, dass wir so vielleicht auch über uns selbst sprechen mit dieser Anerkennung.
Mhm. Vor allem, wenn das auf der Kompetenz basiert und nicht auf der narzisstischen Ausprägung der Affirmationen. Ja, weil ich meine, Overconfidence Bias kann auch dazu führen, was hast du irgendwo geschrieben, dass über 90% halten sich für die exzellente Zuhörer. Hm?
Ja. 96% sind interessante Zahlen.
Ja, genau. Ja. Und wenn man dann jemanden fragt, wie schätzt du ihn ein? Ich hatte mit Frau Dr. Frank über Demut gesprochen. Da ist eine ähnliche Statistik, dass die meisten Führungskräfte sich für unglaublich demutig halten, wenn man deren Mitarbeiter aber fragt, sieht das ganz anders aus. Das sind dann nur ein Drittel. Die sagen, ja, das ist tatsächlich eine demütige Person. Ja.
Und
sag's.
Diese Unterscheidung, diese Diskrepanz zwischen meiner Selbstwahrnehmung, wie ich mich wahrnehme, und dem, wie andere mich sehen, ist ein Grund dafür, dass wir uns diesen Themen, dem respektvollen Miteinander, den Begegnungen, der Kommunikation so wenig aktiv widmen, weil wir glauben, schon gut zu sein. Ja, das heißt, wenn ich glaube, eine Kompetenz zu beherrschen, und bei Soft Skills ist es leider häufig der Fall, dann sehe ich ja keine Notwendigkeit, mich da weiterzubilden. Ja, das ist gerade bei Führungskräften, bei Menschen, die viel Erfahrung auch schon in etwas haben, auf die trifft dieser Overconfidence Bias ganz besonders zu, dann fühle ich mich natürlich sicher in dem, was ich tue. Und dann bekomme ich auch schon mal in Trainings von, ich sage mal, Vertrieblern zu hören, die sagen, wissen Sie, Frau Panides, ich mache das jetzt seit 20 oder seit 25 Jahren so und die sprechen dann von ihrer Erfahrung und diese Erfahrung soll die Expertise sozusagen begründen. Nur, dass das eine halt nicht zwingend das andere ist, das steht halt auf einem anderen Blatt Papier. Man kann auch, und das hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber man kann auch eine Sache 20 oder 25 Jahre schlecht machen. Und wenn man eben nicht in diesen Modus kommt, sich auch immer mal wieder zu korrigieren und vielleicht auch mal ein bisschen kritischer einzuschätzen. Bei aller Demut und bei aller Bodenständigkeit gleichzeitig aber auch zu sagen, wo kann ich noch an mir arbeiten und welche Dinge nehme ich vielleicht jetzt schon als gut wahr, aber wo lohnt es sich vielleicht auch mal das Umfeld zu fragen, ob die das auch so wahrnehmen.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner.
für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Und ich glaube, die Feedback-Kultur ist ja per se etwas, was alle einfordern, und irgendwie kann man das kaum aufbauen. Wir merken auch in unserem eigenen Unternehmen, dass es ja die häufigste Kritik aus den Reihen, dass man von der Feedback-Kultur noch nicht da ist, wo man sein sollte. Mhm. Und ich weiß nicht, was deine besten Tipps sind für die beste Feedback-Kultur in einem Unternehmen.
Also wenn wir von Kultur sprechen, dann ist Kultur ja im besten Sinne etwas, das irgendwie alltäglich gelebt wird. Also Kultur ist für mich ein gelebtes Selbstverständnis. Etwas, das nicht unbedingt in einem Leitbild stehen muss. Das ist für mich gar nicht unbedingt die Voraussetzung. Etwas, das in einer Gruppe, in einem Team, in einer Organisation gelebt wird. So. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in vielen Organisationen, und das ist wirklich traurig, aber es ist halt auch die Wahrheit, Feedbackgespräche einmal im Jahr stattfinden, dass man sagt, da ist ein Mitarbeitergespräch Ende des Jahres oder Anfang des Jahres, nehmen wir uns Zeit füreinander und geben uns mal ein Feedback. Dann muss man halt einfach sagen, was die Quantität angeht, das ist einfach zu wenig. Das ist viel zu wenig. Das ist, da liegen dann manche Projekte, manche Gespräche, auf die man sich bezieht, schon ein halbes, dreiviertel Jahr zurück. Und dann muss man das rekonstruieren und hat natürlich die Zeit gewissermaßen verloren, weil man die schon hätte nutzen können, um das Verhalten zu verändern. Das heißt, der erste Punkt für eine gute Feedback-Kultur ist zu verstehen, dass Feedback, und das kommt jetzt aus dem Englischen, das heißt Rückkopplung. Also eine Feedback-Kultur ist eine Kultur, wo wir gegenseitig uns immer wieder rückkoppeln, wo ein Verhalten stattfindet, ein Termin, ein Gespräch, und dann gibt es eine Rückkopplung. Das kann etwas ganz Einfaches sein auf einer informativen Ebene, dass man sagt, wir saßen jetzt eine Stunde in dem Termin zusammen, lass uns einmal noch mal kurz zusammenfassen, was haben wir besprochen? Wer macht was, bis wann? Was ist das Ergebnis des Termins gewesen? Was sind die nächsten Schritte, damit jeder weiß, was zu tun ist? Das kann eine Rückkopplung sein. Weil im Alltag sieht das oft anders aus. Wir haben einen Termin nach dem anderen, ein Gespräch nach dem anderen, und die knüpfen so nahtlos aneinander an, dass wir uns die Zeit dieses Zurückschauens oftmals gar nicht mehr nehmen. Also Rückkopplung kann auf einer Informationsebene stattfinden oder eben auch auf einer Wahrnehmungsebene. Also wie habe ich etwas wahrgenommen, dass mein Kollege, meine Kollegin beispielsweise, wie hat die sich in einem Kundentermin verhalten? Ja, angenommen, wir gehen zu zweit oder zu dritt zu einem Kunden. Und dann wäre es doch schön, wir würden uns gegenseitig mal spiegeln, wie haben wir den anderen wahrgenommen? Hatte der vielleicht zu hohe Redeanteile? Hat der vielleicht keinen Blickkontakt gehalten? Hat der vielleicht aber auch, und das ist auch spannend, manche Dinge besonders gut gemacht? Ja, weil bei Feedback denken wir in erster Linie an kritisches Feedback, an konstruktives Feedback, an Dinge, die wir jemandem mitteilen können, wo man sich verbessern kann. Und wir vergessen ganz häufig, dass auch die positiven Dinge ein akkurateres Bild von uns selbst geben. Ja, wir haben vorhin über die Anerkennung von uns selbst gesprochen. Wenn wir nicht wissen, dass wir manche Dinge gut machen, die auch einen Wert für andere haben, dann fällt es uns selbst natürlich auch schwer, die anzuerkennen, weil es bleibt ja dieses Feedback aus. Das geht hin bis zu, ich hatte vor einigen Wochen eine Frauenführungskräfterunde, ein Female Leadership Programm, und da sagte eine dieser Damen, sie hat eine Chefin, die jedes Jahr eine ganz tolle Weihnachtskarte den Mitarbeiterinnen geschrieben hat. Eine handgeschriebene Karte mit sehr vielen persönlichen Dingen drauf, warum sie die Mitarbeiterin so wertschätzt. Also eine wirklich schöne Karte, die sie jedes Jahr an Weihnachten geschrieben hat. Und letztes Jahr ist diese Karte einfach nicht mehr gekommen. Und dann waren die Mitarbeiterinnen traurig und haben die Chefin angesprochen, warum sie denn diese Karte nicht mehr bekommen, weil die immer so schön war. Und dann hat man eine völlig verunsicherte Chefin gesehen, die Sorge hatte, dass diese Karte aufdringlich, übergriffig, nervig ist für die Mitarbeitenden, weil, und jetzt kommt der Punkt, sie nie eine Rückmeldung dazu bekommen hat. Es gab nie ein Feedback dazu, dass diese Karte so gut ankommt. Und je weniger wir selbst sicher sind in dem, was wir tun, je weniger vielleicht auch unser Wert, den wir uns selbst geben, da ist, desto eher werden wir dann unsicher. Und dann denken wir, oh, jetzt schreibe ich immer diese E-Mail oder gebe immer diesen Plan ab am 1. des Monats oder mache immer diese Aufgaben für meinen Chef und der sagt nie was. dann stelle ich das vielleicht irgendwann in Frage und überlege, vielleicht kommt es nicht so gut an, mache ich es das nächste Mal lieber anders. Und auf der anderen Seite ist eigentlich jemand, der total zufrieden ist. Er hat es nur einfach nie gesagt. Das heißt, die Frequenz und die Quantität ist ein ganz wichtiges Kriterium, das wir vergessen, wenn es um Feedback geht.
Ich glaube, was hier wichtig zu verstehen ist, der Anspruch der Selbstführung. Man kann auch fragen, wie ist das angekommen? Wie war das? Und nicht sagen, der Chef sollte eigentlich sich melden. Und das ist das, was ich häufig erlebe in beide Richtungen. Das muss gar nicht in eine oder in die andere Richtung sein. Das ist bipolar, dass die Menschen einfach immer auf etwas warten, anstelle selbst in eine Aktion zu treten und sagen, es interessiert mich, dann frage ich. Und das ist das, was, glaube ich, auch zählt, die Selbstverantwortung zu übernehmen und dann zu handeln. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Leute wollen Recht haben und nie gewinnen, indem sie sagen, na mal schauen, ob er das diesmal macht. Und naja, hat er wieder nie gemacht und da verpasst man die Chance, sich zu verbessern, ja, weil man Recht haben wollte, ja, und beweisen, der hat es wieder versagt. Ja.
Ja, ich finde einen schönen Punkt zu sagen, Feedback, das ist nicht in eine Richtung. Es heißt nicht, dass es Führungskräfte und Chefs gibt, die ihren Mitarbeitern Feedback geben müssen. Das sollte im Idealfall unter Kolleginnen und Kollegen passieren, hin zur nächsten Führungsebene und untereinander. Jetzt gibt es nur, glaube ich, einen Spezialfall und das sind Führungskräfte, weil denen geben wir natürlich vielleicht nicht automatisch so ehrliches Feedback und so direktes Feedback, weil wir natürlich auch gewisse Sorgen haben. Ja? Also da stellen wir dann in Frage, oh, werde ich den nächsten Karriereschritt dann wirklich machen können, wenn ich jetzt den Chef kritisiere? Wie reagiert er darauf? Werde ich dann bestraft? Wird das als negativ gesehen? Also Führungskräfte, selbst wenn sie die Mitarbeitenden fragen, wie habt ihr mich wahrgenommen, bekommen tendenziell nicht so ehrliches und direktes Feedback wie die Mitarbeiter selbst. Einfach, weil die Menschen Sorgen tragen. Darf ich das sagen? Kann ich das sagen? Vielleicht auch negative Erfahrungen haben, wie das in der Vergangenheit schon mal war und die Reaktion ausgefallen ist. Und dafür gibt es ein schönes Tool. Marshall Goldsmith hat das ins Leben gerufen, erfunden. Das ist eine Möglichkeit, wie Führungskräfte ein besseres Verständnis, eine bessere Selbstwahrnehmung bekommen. Und das Ganze nennt sich dann Feed Forward. Also bei Feedback blicken wir ja back, also in die Vergangenheit, und beziehen uns auf etwas, das schon passiert ist. Dann sagen wir, in diesem Termin, in diesem Gespräch hast du so und so auf mich gewirkt. Und hat René Bourbonus sehr schön in seinem Podcast-Gespräch mit dir herausgearbeitet. Alles das, was in der Vergangenheit liegt, das ist tendenziell eher eine Schuldzuweisung. Da geht es darum, dir zu
forensisch
sagen.
Forensisch zu sein, ja.
Ja, ganz genau. Sehr schön. Und jetzt dreht der Marshall Goldsmith diese Idee um und sagt, vielleicht müssen wir, gerade wenn Führungskräfte Feedback haben wollen, dass das weniger anklagend ist, vielleicht müssen wir da in die Zukunft schauen. Und der empfiehlt eben das Feed Forward. Der sagt, wenn Führungskräfte auf Mitarbeitende zugehen und die um eine Einschätzung bitten, dann sollte diese Frage in die Zukunft gerichtet sein. Also beispielsweise bei dem nächsten Termin, den wir gemeinsam machen, oder beim nächsten Neujahrsauftakt, den wir jetzt, ist auch wieder Neujahr, beim nächsten Neujahrsauftakt, was wünscht ihr euch da von mir? Was könnte ich noch tun, damit die Botschaften, die ich für euch habe und die Ideen, die ich da kommuniziere, dass die noch besser bei euch ankommen? Und jetzt ist es plötzlich eine Art Brainstorming. Jetzt ist es plötzlich ein Ideenaustausch, weil jetzt schauen wir in die Zukunft und sammeln Möglichkeiten, wie Dinge besser sein können. Und da sind erfahrungsgemäß Menschen sehr viel offener, das auch einzubringen, als wenn man dem Chef jetzt sagen muss, du letzte Woche oder bei der letzten Weihnachtsfeier, also so kann man aber nicht mit den Leuten reden, da musst du ein bisschen mehr Geschichten erzählen, ein bisschen plastischer sein, damit die das annehmen können. Das fällt den Menschen dann eher schwer.
Ich verstehe das auch und ich glaube, es ist so wichtig, dass da so ein Frame, wenn man es verändert, was das mit Menschen bewirkt. Und da unterschätzt man häufig die Kraft von den Frames, ja, mit denen man arbeiten kann. Und viele denken, das ist Manipulation. Ich finde das einfach eine bessere Orientierung für mehr Wirksamkeit. Ja. Anna, vielleicht nur aus der Perspektive der heutigen Zeit. Ich meine, wir sind jetzt auch remote im Gespräch und eins, wir sind große Verfechter der physischen Begegnungen. Was macht denn die digitale Revolution mit den Menschen?
Ach, das ist so traurig, dass ich manchmal dass ich meinen Optimismus, den ich eigentlich mitbringe bei diesen Themen, ich denke immer, das wird besser und wir Menschen können das. Und gerade wenn es um alles Digitale geht, da knicke ich manchmal ein und denke, um Himmels Willen, in welcher Zeit sind wir gelandet? Ich will auf ein Thema zu sprechen kommen, das damit zusammenhängt. Das ist die soziale Isolation, die Einsamkeit. Die Menschen heutzutage, dieses Jahr kam von der Weltgesundheitsorganisation ein neuer Bericht raus. Und nach diesen Untersuchungen ist die soziale Isolation, also das Abgeschiedensein von Menschen, die fehlende Verbundenheit, wird in Verbindung gebracht mit sehr, sehr vielen Todesfällen. Und zwar 871.000 Menschen, das ist die Zahl, die da drin steht, sterben jedes Jahr an den Folgen von sozialer Isolation, also an den Folgen von Verbundenheit. Das ist in etwa, also Frankfurt am Main in etwa, ne, das hat so viele Einwohner, das sind 100 Menschen in der Stunde, die daran sterben. Und jetzt kann man sagen, und das ist das, was ich häufig höre von den Menschen, ja gut, das sind eben die Älteren, die sind so abgeschieden, die sind nicht mehr so, haben nicht mehr Teil an der Gesellschaft. Könnte man meinen, ist aber in der Realität ganz anders. Es sind die 18- bis 35-Jährigen, das ist die Altersgruppe, die am sozial isoliertesten sind und die von sich selbst sagen, dass sie am einsamsten sind. So, und das ist paradox, weil das ist genau die Gruppe, die am meisten vernetzt sind. Das heißt, theoretisch haben die besonders viele Kontaktpunkte, besonders viel Verbindung, besonders viel Begegnungen vielleicht auch, aber eben die Verbundenheit fehlt. Also dieses wirklich miteinander in Verbindung stehen, wirklich auch Freunde zu haben, die ich anrufen kann, wenn es mir nicht gut geht, im Vergleich zu Follower zu haben oder eine Community, die zwar online da ist, aber die mir, wenn es mir wirklich nicht gut geht, eben nicht mehr da ist. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe für uns alle, in dem Wissen, dass, und das ist jetzt eine zweite Studie, die das ergänzt, die Bertelsmann Stiftung hat letztes Jahr herausgefunden, dass je mehr Online-Termine wir haben, also Zoom-Termine, Teams-Termine, desto einsamer fühlen wir uns. Also es gab eine Korrelation zwischen je mehr Termine ich habe, desto höher ist mein Empfinden von Einsamkeit. Also wo man denken würde, das müsste doch genau das Gegenteil sein, ist es eben, je mehr Kontaktpunkte wir haben und je mehr oberflächliche und banale Kontaktpunkte, wo man einfach nur irgendwie etwas austauscht oder sich auf den neuesten Stand bringt, desto eher hat man das Gefühl, nicht wirklich verbunden zu sein mit den Menschen. Das ist verblüffend, oder?
Ah, ja, absolut. Ich meine, auch Vertrauensbildung. Ich meine, wir sind ja im Projektgeschäft, in Transformationsprojekten sehr viel unterwegs und wir gehören zu den Beratungen, die noch vor Ort sind. Weil wir sagen, die physischen Begegnungen sind essentiell, um das Vertrauen und auch um die vielleicht kreative Reibung zu entfalten, weil ich würde auch bevorzugen, mit dir jetzt in einem Raum physisch zu begegnen, weil das eine andere Dynamik darstellt. Wir machen das Beste draus, aber es ist trotzdem etwas anderes. Und ich weiß nicht, was das mit unseren Kindern macht, weil die ganz anders aufwachsen, nämlich in eine digitale Umwelt. Und wir werden in 30 Jahren vielleicht andere Probleme haben, als wir jetzt die erahnen können.
Ich habe letzte Woche in der Süddeutschen Zeitung gelesen, dass ein 15-jähriger Jugendlicher durchschnittlich 7 Stunden pro Tag am Handy verbringt. Das ist ein aktueller Durchschnittswert eines 15-Jährigen. Das ist schon dramatisch. Und jetzt muss man mal davon ausgehen, selbst wir Erwachsenen schaffen es nicht, mit mobilen Endgeräten vernünftig umzugehen. Selbst wir Erwachsenen sind die Opfer von Sucht, von all diesen Hormonen, die da ausgeschüttet werden, die uns immer wieder triggern und immer wieder dazu führen, weiter zu scrollen und weiter zu schauen, hat jemand die Beiträge geliked oder nicht? Was passiert noch in der Welt da draußen, ohne dass es wirklich eine Relevanz für uns hat? Und jetzt geben wir diese Geräte Kindern. Das ist aus meiner Sicht ist das fatal.
Wie gehst du damit um?
Ich hoffe, dass möglichst viele Eltern in der Klasse meiner Kinder ähnlich denken und ihren Kindern keine Handys geben und dass dann meine Kinder weniger Argumentationsfläche haben, weil die sagen natürlich, alle haben ein Handy und alle dürfen das und alle dürfen da jeden Tag ein bisschen oder alle dürfen YouTube. Und dann ist es natürlich umso härter zu sagen, ja, aber ihr dürft das nicht. Und das ist schwierig, das ist hart und gerade dann auch konsequent zu bleiben. Aber ich versuche, das umzusetzen. Und ich denke immer, wenn es mehrere Eltern gäbe oder mehrere Familien, wo das auch so wäre, dann wäre es leichter. Und gleichzeitig kann es ja keine Ausrede für mich sein. Also ich habe die Überzeugung, dass Kinder bis zu einem Alter von 14 bis 16 Jahren mit Handys eigentlich und vor allem mit sozialen Medien, das ist ja nochmal eine Stufe drüber, eigentlich nicht wirklich in Verbindung kommen müssen.
Professor Haidt aus New York, der empfiehlt sehr klar, dass man den Kindern den Zugang zu Social Media und zu den Handys in der Form, wie wir das aktuell machen, eigentlich bis zu einem gewissen Alter verbieten sollte, ja, oder massiv begrenzen. Und da gibt es auch klare Korrelationen, dass seitdem Likes bei Facebook und Co. eingeführt sind, auch vor allem bei Mädchen, deutlich mehr Suizide und Depressionen da sind, weil das ist ungesund, ja, für das wachsende Gehirn in den schwierigen Zeiten.
Ja, und wir haben ja vorhin auch über die Anerkennung von uns selbst gesprochen. Das fällt in solchen Zeiten, wo uns das alles gezeigt wird, wie schön andere Menschen sind, wie erfolgreich andere Menschen sind, wie viele Follower sie haben, wie ihnen ihr ganzes Leben gelingt, weil das sind ja die Dinge, die dargestellt werden im Netz. Umso mehr zweifeln wir natürlich auch an uns selbst. Und jetzt, du hast es gesagt, gerade bei Mädchen ist das nachgewiesen, dass das eben dazu führt, dass wir auch weniger an uns selbst glauben und dass wir bei dem kleinsten Makel, den wir entweder im Äußeren oder auch charakterlich haben, dass das sofort eben mit anderen verglichen wird und dazu führt, dass wir uns selbst dann nicht mehr mögen. Und das ist echt schade.
Das verstehe ich. Da gibt es, glaube ich, keine einfachen Lösungen. Das ist das Problem, dass man das nicht einfach abstellt und dann ist alles erledigt. In der Schule das Handy wegzunehmen, es wäre so die einfachste Regel, dass man einfach die Handys abgibt und dann nachmittags wieder zurückbekommt. Das würde schon helfen, glaube ich.
Das ist tatsächlich an unserer Schule der Fall. Also das ist eine handyfreie Schule. Es gibt ein Handyverbot und immer mehr Schulen machen das auch. Zumal wir ja uns sehr an den skandinavischen Ländern orientiert haben, die ja sehr schnell dabei waren, diese digitalen Geräte in den Unterricht einzuführen und die jetzt ja ganz stark zurückrudern. Wir haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Man kann Kindern in einem bestimmten Alter auch noch nicht zumuten, dass sie da selbst eine Kontrolle darüber haben und selbst einschätzen, wann es genug ist. Das sind einfach Kinder und Jugendliche, die können das noch nicht. Und deswegen gehen immer mehr dazu über, und das finde ich genau richtig zu sagen, nee, dann ganz oder gar nicht, dann eben gar nicht. Und irgendwann werden sie eben. Und parallel ja auch mit Mediennutzung, also es gibt ja auch Fächer, das ist jetzt bei uns zum Beispiel ein handyfreies Gymnasium und gleichzeitig gibt es ja Fächer, die Menschen und die Kinder dann da ranführen und sagen.
Um den Anschluss nicht zu verlieren.
Ja. Ganz genau.
Das ist spannend. Und wir haben ja auch sehr viel darüber gesprochen, dass die Begegnungen essentiell für unser Leben sind. Ich glaube auch, alle Studien sagen, dass die Beziehungen bestimmen dein Glücksempfinden und deine Lebensqualität. Auf der anderen Seite, wenn man dem Adler zuhört, der sagte ja, alle Probleme sind Beziehungsprobleme, entweder zu sich selbst oder zu den anderen. Und was hast du in den letzten 10 Jahren gelernt, wo du früher mit anderen Annahmen durch die Welt ging oder Mythen entzaubert? Gibt es etwas, was dich bewegt hat?
Also erstmal habe ich festgestellt, je mehr ich mich mit der Materie beschäftigt habe, wie viel ich selbst falsch mache. Das ist vielleicht eine Erkenntnis, die ist nicht besonders ermutigend für mich gewesen. Aber immer dann, wenn ich Modelle selbst entwickelt habe, jetzt habe ich beispielsweise in meinem Vortrag ein Haltungsbarometer dabei, wo man auch mal die eigene Haltung so ein bisschen einstufen kann, weil ich ja davon ausgehe, dass Kommunikation nicht nur dann gelingt, wenn man die richtigen Worte findet, sondern auch überlegt, wie sage ich sie denn, aus welcher Haltung heraus sage ich sie denn. Und immer dann,
wie misst man eigene Haltung? Das interessiert mich jetzt.
Also das ist ein Barometer. Du kannst dir das wie so ein Autotacho vorstellen. Ja, und da gibt es eben in der linken Seite geht es im roten Bereich los und geht hin zur rechten Seite in den grünen Bereich. Und das ist sozusagen, es wird gemessen, der Grad der Offenheit anderen Menschen gegenüber. Weil wenn ich davon ausgehe, dass eine Begegnung eine Auseinandersetzung mit dem anderen ist, dann brauche ich ja ein gewisses Maß an Offenheit, um mich überhaupt darauf einzulassen. Und das geht dann eben von links nach rechts. Ganz links steht beispielsweise die Überheblichkeit, dass ich also dem anderen, unabhängig davon, was er sagt, dass ich keinen Bock auf den habe, dass ich den nicht ernst nehme, dass unabhängig von seiner Meinung ich ihn als Mensch überhaupt nicht ernst nehme. Und dann geht es weiter über die Rechthaberei, den Besserwisser, der zwar sein Gegenüber ernst nimmt, aber im Grunde nur dabei ist, ihn eines Besseren zu belehren. Ja, der alles kann, der alles weiß, der sich immer im Recht wiegt, der andere korrigiert, sie belehrt, so und so weiter. Und dann geht es so weiter über das Scheininteresse, das hatten wir vorhin mit der Dame an der Rezeption, die zwar eine Frage stellt, sie aber gar nicht so meint. Und dann ist der grüne Bereich, der ist eben von Offenheit und von Neugier und von aufrichtigem Interesse. Und ganz zuletzt, das ist ganz rechts an der Seite, dann von echtem Staunen geprägt. Das ist also, dass man auch mal wieder durch das Leben geht und bereit ist, sich überraschen zu lassen von etwas. Auch mal wieder zu sagen, Wahnsinn, das, damit hätte ich nicht gerechnet.
Echte Neugier.
Ja, genau, so richtig neugierig zu sein und sich auch zu freuen, wenn man etwas Neues lernt und vielleicht sogar, wenn man sich selbst einen Irrtum auf die Schliche gekommen ist. Also wenn man im Gespräch merkt, oha, jetzt da kamen neue Informationen dazu, ich glaube, ich habe mich geirrt. Und das ist der Adam Grant, kennst du vielleicht, ein amerikanischer...
Als Wissenschaftler durch die Welt zu gehen.
Ja, ganz toller Mensch, Organisationspsychologe, und der spricht in dem Zusammenhang von the joy of being wrong, also die Freude am Irrtum. Der sagt, wenn wir wirklich daran interessiert sind, zu lernen und weiterzukommen, uns persönlich zu entwickeln, dann müssen wir uns genau über diese Momente freuen. Wir müssen sagen, jawohl, ich bin einem Irrtum, ich bin einer Wahrnehmungsverzerrung auf den Leim gekommen und habe jetzt die Möglichkeit, das zu korrigieren. Mhm. Also der sagt, wir müssen fast schon danach suchen.
Ja, genau. Das ist ja dieser Wissenschaftler-Modus aus seinem Buch Think Again, wo ein Wissenschaftler nicht dafür da ist, seine Hypothese zu bestätigen, sondern die zu verwerfen. Und dann ist die Wahrheit nur ein vorübergehender Schritt zu der nächsten Wahrheit. Ja.
Ja. So, und jetzt komme ich zu meinem Punkt zurück. Jetzt stelle ich meinem Mann beispielsweise dieses Modell vor und sage, Haltungsbarometer, schau mal, das ist ein tolles Tool, mit dem arbeiten wir. Und oftmals ist es ja so, dass zu den verschiedenen Haltungen einem bestimmte Menschen einfallen. Ja, die hat man dann im Kopf. In meinem Vortrag beschreibe ich so den klassischen Besserwisser und dann hat jeder irgendwie einen Menschen im Kopf. Ja? Und das Spannende ist ja, dass wir selbst diese Besserwisser auch für andere Menschen sind. Und mein Mann ist da ein spannender Spiegel, ein schmerzhafter Spiegel manchmal, weil ihm bei vielen Situationen eben ich in den Sinn gekommen bin. Ja, also bei dem Besserwisser habe ich ihn gefragt, wer kommt dir da sofort in den Sinn? Hast du auch den und den Bekannten? Und er sagt dann, naja, also ehrlich gesagt, du kannst das auch ganz gut. Und dann sage ich, wie bitte? Ich, ein Besserwisser, ein Rechthaber? In welchen Situationen denn? Und dann sagt er, naja, eigentlich im Alltag immer hier bei uns zu Hause. Also du bist eigentlich ein wandelndes Korrektiv für mich. Ja, du erzählst mir immer, was ich falsch mache und was ich korrigieren muss. Und die Spülmaschine ist so nicht richtig eingeräumt und mach das doch lieber so. Und wenn ich den Tisch nass abwische, dann muss ich ihn auch noch trocken abwischen. Und wenn ich das Vesper so einpacke, dann hätte doch der Apfel statt der Gurke. Also offenbar kann ich das auch ganz gut, will ich damit sagen, ja? Und bei dem Scheininteresse, dann hat er auch gesagt, oh, da weiß ich auch, kannst du auch gut? Sag ich, okay, hau raus. Und dann sagt er, kürzlich kamst du heim und die Kinder saßen vor dem Fernseher. Und dann hast du mich gefragt, warum sitzen die Kinder denn jetzt schon wieder vor dem Fernseher? Und dann sagt er, du hast doch gar kein Interesse an der Antwort. Du willst doch gar nicht wissen, warum die Kinder vor dem Fernseher sind. Du willst mir doch, um es mit den Worten von René zu sagen, willst mir doch eine einschenken. Du willst mir doch einen Vorwurf machen. Du willst mir doch sagen, dass sie das nicht tun sollten. Dass wir das anders abgesprochen haben, dass das nicht pädagogisch wertvoll ist, wie auch immer. Und da hat er natürlich recht. So, und das ist vielleicht die erste Erkenntnis der letzten Jahre, dass immer dann, wenn ich ein neues Modell entdeckt habe oder ein neues Tool in die Anwendung kommt, merke, wie fehlerhaft ich selbst darin bin. Und das Schöne da, also es ist im ersten Moment ist das sehr schmerzhaft, es ist im nächsten Moment aber auch besonders wertvoll, weil in dem Moment, in dem ich diese Blindspots bei mir selbst erkenne, kann ich etwas dagegen tun. Und wir sind eben oft in einem ganz anderen Modus unterwegs, nämlich nicht nur, dass wir selbstbewusst sind, sondern dass wir overconfident sind, dass wir uns also noch überschätzen. Und eigentlich braucht es genau diese Demut, dieses Bodenständige, dieses sich auch mal sagen zu lassen, dass man selbst das nicht gut macht und dann die Bereitschaft mitzubringen, das zu verändern. Also das ist für mich das größte Learning gewesen, zu sagen, es sind nicht immer die anderen und nicht nur die anderen haben eine Haltung, ich selbst habe auch eine.
Das alles beginnt bei einem. Das ist auch die Wertschätzung, beginnt zuerst bei sich selbst.
Ja.
Und nur was wir in uns tragen, sehen wir vielleicht in der Welt da draußen. Hanna, aber jetzt, wenn du diese Reflexion hast und dieses Feedforward bekommst, ja, wie ist das? Was macht das mit dir? Merkst du, dass du dein Verhalten deutlich sensibler wahrnimmst und besser reflektierst? Oder ist das ein Augenblick, wo so, der hat wirklich recht? Und übermorgen vergisst man das, weil die Muster so kognitiv verankert sind, dass man aus denen kaum ausbrechen kann. Da braucht mehrere wiederholte Einsichten, um eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Wie ist das?
Also es hat, glaube ich, zwei Komponenten. Das eine ist meine Reaktion grundsätzlich auf Feedback oder Feedforward. Das finde ich mal eine spannende Frage, sich zu stellen. Weil die meisten Menschen, die mal eine Reflexion bekommen, und das ist ja nicht häufig im Alltag der Fall, also es nehmen sich ja unsere Freunde und unsere Bekannte oder Arbeitskollegen nicht häufig Zeit, uns das zu schildern. Und wenn sie es dann aber mal tun, dann sind wir häufig in so einem Modus der Rechtfertigung, weil Verbesserungsvorschläge oder Kritik oder das löst in uns allen Widerstand aus, automatisch. Da können wir tun, was wir wollen. Ja? Das hört niemand gerne, dass man etwas nicht gut gemacht hat. So. Und eigentlich ist jetzt die erste Aufgabe mal zu sagen, diesem Impuls, diesem Gefühl, das ist da, das ist in Ordnung, das darf auch sein. Und dann aber gleichermaßen zu sagen, das ist ein Zeichen von Wertschätzung, dass sich jemand überhaupt Zeit nimmt, mir das zu sagen. Ja, weil das passiert nicht so häufig im Alltag. Mhm. Und entsprechend ist die erste wichtige Reaktion auf ein Feedback, egal wie das formuliert ist, egal ob das besonders freundlich ist, ob das vielleicht auch mal respektlos ist, dass wir erstmal uns dafür bedanken, dass wir es einfach erstmal stehen lassen, sagen, du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir das zu schildern. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt kommt der Schritt, in dem ich mir überlegen kann, was von diesen Dingen, die mir da gesagt worden sind, möchte ich denn verändern? Weil nur weil ich Danke sage, das ist die Sorge von vielen Menschen, heißt es ja nicht, dass ich dem anderen Recht gebe. Ja? Also wenn jetzt jemand in meiner Präsentation sagt, hör zu, Hanna, ich gebe dir mein Feedback zu deiner Präsentation, da war ganz schön viel Text drin, also ich hatte den Eindruck, das war ein bisschen überladen. Ja? Jetzt kann ich natürlich reagieren und sagen, ja, das weiß ich schon, dass da viel Text drin war. Ich habe das aber extra so reingemacht, weil ich hatte viele Studien. Ich wollte euch zeigen, wie umfangreich das Thema ist. Ich habe das absichtlich gemacht. Ja, das wäre eine Rechtfertigung dafür. Da würde ich dem anderen sozusagen den Impuls geben, das nächste Mal brauchst du mir kein Feedback mehr geben zu der Präsentation, weil ich habe sowieso einen Grund, warum ich das gemacht habe. Ja, also wenn ich rausrede oder rechtfertige, signalisiere ich dem anderen, ich bin für Feedback eigentlich nicht besonders offen, das kannst du dir sparen. So, jetzt habe ich das Feedback bekommen zu dieser Präsentation, jetzt kann ich mir Gedanken machen. Ist da etwas dran? Waren die Folien vielleicht wirklich ein bisschen überladen? Oder hatte ich tatsächlich einen guten Grund und 80% der Leute im Raum haben das sehr geschätzt und haben mich auch darauf angesprochen, dass sie gerade diese Studien interessant fanden und haben sich sogar ein Foto davon gemacht. Und jetzt kann ich überlegen, welche Wahrnehmung ist für mich die wichtigere? Und die ist aber unabhängig davon, dass ich mich bei dem anderen bedanke, also unabhängig davon, ob ich das gut finde oder nicht, ist der erste Impuls erstmal zu sagen, danke, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Und jetzt kann ich überlegen, was möchte ich verändern? Und du sagst völlig richtig, wenn ich dann etwas verändern möchte, gerade wenn das im Verhalten ist, da ist es unfassbar schwer. Je mehr sich so etwas über viele Jahre gefestigt hat, je mehr das eine Gewohnheit, ein Muster geworden ist, vielleicht auch ein Glaubenssatz, der dahinter liegt, desto schwieriger ist es im Alltag, das zu verändern. Und es gibt leider keine andere Möglichkeit als diesen schönen Spruch, den wir alle kennen. Übung macht den Meister. Wir müssen es immer und immer wiederholen. Es gibt viele Menschen, die sagen, Wiederholung ist die Mutter aller Fähigkeiten. Wenn wir es schaffen, in einen Wiederholungsrhythmus zu kommen, werden wir irgendwann diejenigen, die es hoffentlich dann auch mal beherrschen irgendwann.
Ja, absolut. Aus der neurobiologischen Perspektive ist es ja so, dass nur durch die wiederholte Einsichten die neuroplastische Pfade entstehen oder sich neu überschreiben lassen. Das wäre eine Software, die muss einfach permanent überschrieben werden, bis sie irgendwann fest ist. Ja. Und das mit dem Feedback ist super spannend, weil du das mit dem Vortrag erwähnst. Es ist ja so, dass wenn du jetzt weniger Text und weniger Studien hättest, würdest du vielleicht auch ein Feedback bekommen. Es ist sehr schade, dass das alles so unbegründet ist und so schön luftig. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Evidenz und mehr Unterstreichung durch die valide Aussagen, die auch schriftlich festgehalten sind. Und ich habe eins gelernt, in der komplexen Welt sollte man irgendwann auch grundsätzlich davon Abstand nehmen, alle glücklich zu machen, das funktioniert nicht. Oder man wird zu einem Einheitsbrei, was auch keinem Freude macht. Ja.
das zum einen und zum anderen kommen wir jetzt wieder auf das Thema zurück, sich auf unseren Gegenüber einzustellen. Ich war beispielsweise gestern in der Schweiz bei einem Friseurkongress. Vor einigen Wochen war ich an der Universität, habe in einem akademischen Umfeld einen Vortrag gehalten zum gleichen Thema. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn man sich auf eine Zielgruppe einstellt, auf Menschen, mit denen man es zu tun hat, auf eine Branche, auf ein berufliches Umfeld, auf wie auch immer, dass man dann natürlich im Idealfall auch seine Sprache anpasst und dass vielleicht die Folien für die Universitätsprofessoren genauso aussehen, weil die freuen sich über Studien und die nehmen vielleicht mich als junge Frau, die dort kommt und denen was erzählen möchte über Kommunikation, wo sie doch schon so viele Jahre Erfahrung haben, vielleicht nehmen die mich sogar nur dann ernst, wenn diese Studien da draufstehen. Und die andere Zielgruppe würde ich damit komplett abhängen, weil das für die nicht relevant ist, weil die sagen, ich sitze doch da am Stuhl mit der Kundin. Wie soll ich mit der reden? Es interessiert mich nicht, ob es dazu ein Modell gibt oder eine kognitive Herleitung. Ich will wissen, was ich sagen soll. Und das ist eben, glaube ich, auch eine Fähigkeit, sich auf Zielgruppen, auf Menschen einzustellen und zu überlegen, wer sitzt gerade vor mir? Was brauchen diese Menschen? Und nicht, was gefällt mir am besten?
Was war dein, das größte Highlight gestern bei dir im Rahmen des Vortrages? Was wolltest du rüberbringen? Eine Botschaft?
Also im Grunde ist die zentrale und wichtige Botschaft, sich auf das Gegenüber einzustellen und zuzuhören. Ich habe verschiedene Ideen zum Thema Zuhören, die ich da vermittle und sage, dass immer dann, wenn wir Menschen von etwas überzeugen wollen, wenn wir besonders anerkannt, besonders beliebt sein wollen, dass die wichtigste Fähigkeit dafür das Zuhören ist. Und das können Friseurinnen und Friseure meistens sehr gut, weil die ganze Arbeit darin besteht, dass sie zuhören. Und gleichermaßen haben sie dann eben auch festgestellt, dass so wenige Menschen ihnen zuhören. Also, dass wenn sie mal wirklich jemanden brauchen zum Reden, dass da wenige Menschen da sind. Und das ist leider, glaube ich, auch ein Phänomen unserer Zeit, dass wir sehr viel damit beschäftigt sind, unsere eigenen Probleme, Herausforderungen, Ideen zu kommunizieren und aber uns gleichzeitig auch in der Rolle des Zuhörenden zu sehen, ist nicht ganz so ausgeprägt.
Hanna, ich danke dir herzlich für sehr, sehr viele spannende Insights. Ich würde gerne zum Abschluss unseres Gesprächs drei Fragen stellen. Die erste Frage, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr stark bewegt hat?
Es gibt zahlreiche Bücher. Eins, wenn ich das spontan nennen müsste, wäre das von dem Psychologen Viktor Frankl. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Man's Search for Meaning. Das hat mich sehr bereichert, weil also zum einen seine Erfahrungen aus dem Konzentrationslager einfach lesenswert sind, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie es den Menschen damals in dieser Zeit ging und in dieser Situation und gleichzeitig, wie sehr Sinn an etwas oder von etwas uns Antrieb geben kann und Kraft geben kann. Und das ist etwas, das ich, glaube ich, in meiner Arbeit sehr viel immer gesucht habe, inzwischen gefunden habe und wo ich merke, dass wenn man etwas tut, das auf etwas Größeres einzahlt, wo es nicht nur darum geht, dass es mir selbst gut geht, sondern dass ich einen Beitrag leiste, dass es uns dann besonders gut geht.
Das ist interessanterweise, dieses Buch ist, glaube ich, das meistgenannte Buch unter meinen 120 Gästen.
Tatsächlich?
Ja, das am häufigsten. Ich würde sagen, 5-6 Mal. Es gibt kein anderes Buch, das so häufig genannt wurde wie dieses.
Spannend.
Hanna, gibt es einen Ratschlag, den du als besten Ratschlag deines Lebens bezeichnen würdest?
Es gibt einen Beziehungsratschlag, den ich immer mal wieder beherzige und den ich auch anderen Menschen empfehle. Der kommt nicht von mir, der kommt von Marshall B. Rosenberg. Er ist der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation. Und er hat was ganz Einfaches gesagt, aber etwas sehr Kraftvolles. Er sagte, du kannst entweder Recht haben oder glücklich sein. Also er sagte, Recht haben, unglücklich sein geht nicht. Wir müssen uns für das eine oder für das andere entscheiden. Und wenn wir unser Ego ein bisschen zurücknehmen, dann haben wir vielleicht nicht immer Recht und pochen auch nicht auf unser Recht. Aber der Lohn ist, dass wir dann zumindest glücklich sind.
Eine wunderbare Botschaft. Das würde die Spannung in der Welt unglaublich entladen, wenn wir diesem Vorschlag folgen würden.
Ja.
Und jetzt zurückkommen zu Viktor Frankl. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist für sich selbst einen zu finden, also zu überlegen, wofür lohnt es sich für mich, jeden Tag aufzustehen? Was sind die Dinge im Leben, die mir Freude bereiten und die mir so gut tun und so viel Kraft schenken, dass ich selbst diese Kraft auch wieder anderen Menschen zur Verfügung stellen kann? Das ist gerade als Mutter, aus so einer Perspektive der Mama, nicht ganz so leicht, weil wir sehr viel für unsere Kinder da sein wollen. Wir wollen die beste Mama sein, die es überhaupt nur gibt, haben sehr hohe Ansprüche an uns selbst. Und gleichermaßen muss man sich eben auch sagen, wenn es mir nicht gut geht und wenn ich nicht auch glücklich bin und erfüllt mit dem, was ich tue, dann ist es natürlich umso schwieriger, das an die Familie weiterzugeben. Und das lässt sich vielleicht auch auf die Gesellschaft übertragen, dass wir für uns selbst etwas finden, das uns Kraft gibt, dass wir selbst im Gleichgewicht sind, dass wir selbst eine gewisse Balance herstellen können, um dann für etwas Größeres, für die Gesellschaft, für andere da sein zu können.
Ja, absolut. Ich glaube, mit sich selbst im Reinen zu sein, da fängt es ja schon an. Und wenn man das schafft, dann sieht man in der Welt auch deutlich mehr bunte Töne und nicht alles nur in Schwarz oder in so dunkle, finstere Wolken. Ich danke dir, Hanna. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast jetzt sehr schöne Wolken erschaffen und es hat mich sehr gefreut, diese Begegnung mit dir auf dem Qualitätsniveau auszuleben.
Ich danke dir von Herzen, lieber Jorgi. Vielen Dank.
Super. Danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.